Wir sind ja in dem Thema unterwegs, die Gegenwart Gottes. Und genau, vorne steht schon, steht ein Bild, die Gegenwart Gottes. Und ich möchte heute gerne die Serie zum Abschluss bringen. Wir haben uns um verschiedene Dinge unterhalten. Und ich möchte ganz kurz nochmal so einen kleinen Rückblick oder eine Zusammenfassung machen, über was wir gesprochen haben. Der erste Punkt war, du und ich, wir sind geschaffen für die Gegenwart Gottes. Gott ist ein Gott der Beziehung, der Freundschaft, der uns nah sein möchte. Gott ist nicht interessiert an Programmen oder Gebäuden, sondern an Menschen. Und Gott ist ein Gott der Beziehung. Und dann haben wir als zweites darüber nachgedacht, ja, wer ist denn dieser Gott? So viele reden von Gott oder von Göttern. Und jemand, der mir nahe kommen will, den will ich ja kennen. Kann ich dem vertrauen? Und dann über den Namen Yahweh gesprochen. Yahweh ist so dieser Hauptname Gottes in der Bibel, kommt über 6.500 Mal vor. Und dann in dieser Stelle in 2. Mose 34, wo Mose diese Begegnung hat mit Gott und Gott sie ihm offenbart und sagt, ich bin Yahweh, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Güte und Treue. So offenbart sich Gott Yahweh als ja, der Gott, der ihm nahe sein möchte. Und dann haben wir über Transformation gesprochen. Wir haben gesagt, Gottes Gegenwart ist ein Ort, der uns verändert, der uns transformiert. Und ich weiß nicht, wer sich noch an die Dusche erinnert. Der Kai grinst und lacht. Ich habe gesagt, wisst ihr, der perfekte Ort für Veränderung ist ein Ort der absoluten Annahme und der Liebe. Und genau das ist das, was die Bibel sagt. Gott liebt mit dieser Agape-Liebe, mit dieser Liebe, die einfach fließt, die sich verschenkt, die sich verschwendet und die nichts zurückfordert. Und das ist das, wozu Gott uns einlädt, in die Gegenwart seiner Liebe. Und dann haben wir gesagt, wenn wir in seiner Gemeinschaft sind, wenn wir ihn anschauen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, werden wir verändert, immer mehr in sein Bild. Und das ist Gottes Plan für sein Leben, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir Jesus immer mehr widerspiegeln. Und das ist dieses Prinzip der Abfärbung. Mit den Menschen, mit denen du Zeit verbringst, denen wirst du immer ähnlicher. Und dann haben wir Seminar gehabt mit der Band Sela Worship und wir haben so eine Talkrunde gemacht über Anbetung. Wisst ihr, Anbetung war schon immer ein Weg, um Gott zu begegnen. Im Alten Bund wie im Neuen Bund und in der Ewigkeit lesen wir, es wird 24/7 Anbetung sein im Himmel vor dem Thron. Es ist was, was uns in die Gegenwart Gottes führt. Und deswegen ist Anbetung so ein Schlüssel, nicht nur am Sonntag, sondern auch in unserem Alltag, um uns Gott zu nahen. Vor zwei Wochen war Pfingsten. Und was ist Pfingsten? Am Pfingsten feiern wir, dass die Gegenwart zu uns kommt. Und das ist das Geniale, dass Gott sagt, ich möchte in dir wohnen, durch meinen Geist. Ich komme mit meiner Gegenwart in dich. Und näher kann uns Gott eigentlich gar nicht mehr kommen, als dass er in uns Wohnung nimmt. Und das ist das, was wir an Pfingsten feiern und wo wir uns daran freuen, dass Gott uns nahe kommt. Und heute ist der letzte Teil und ich habe das Thema genannt Vorbereitung für die Gegenwart Gottes. Vorbereitung für die Gegenwart Gottes. Mal eine kurze Frage, wer war dieses Jahr schon auf einer Hochzeit? Wer war mal auf einer Hochzeit? Okay, Sammy war schon mal auf einer Hochzeit. Wer hat ein Bewerbungsgespräch dieses Jahr schon? Der Achim weiß ich, sonst keiner. Oder vielleicht ein anderes besonderes Ereignis. Mein Vater wurde dieses Jahr 80, das war auch ein besonderer Geburtstag. Also wir kennen diese Ereignisse. Und wenn wir zu so einem Ereignis eingeladen sind, dann bereiten wir uns vor, oder? Wir machen uns Gedanken. Ja, was ziehe ich denn an? Die Frauen werden mal ein bisschen mehr als die Männer. Welches Kleid passt dazu? Und wir werden überlegen, komme ich mit einer Mütze oder einer Cappy oder ist es eher dran, meine Haare schick zu machen und zu stylen? Sollte ich mich mal wieder rasieren, ne, wenn ich der Person entgegentrete? Oder mache ich ein bisschen Parfüm dran? Oder wie auch immer. Aber wir machen uns Gedanken, wenn wir Menschen begegnen, wenn wir zu einem bestimmten Anlass eingeladen sind, wie kann ich der Person Ehre und Respekt entgegenbringen? Also das ist was, was in unserer Gesellschaft leider immer mehr verloren geht, aber immer noch ist das in uns, dieses Bewusstsein, wenn ich jemand begegne, dann muss ich auch eine gewisse Performance, wie sagt man, eine gewisse Ein gewisses Auftreten ist dem angebracht. Genauso viel. Vielen Dank. Und im Alten Testament gibt es ein tolles Bild dafür, für die Begegnung mit Gott. Und zwar im Alten Testament war das ein bisschen anders. Da durften ja nur die Leviten und die Priester durften Gott wirklich nahe kommen. Und vielleicht denkst du jetzt, ah ja, gut, Altes Testament, da lebe ich ja nicht drin. Wir leben im Neuen Bund und ich bin ja auch kein Priester, ich bin ein Kind Gottes. Schalt bitte nicht ab, weil ich will dich überzeugen, dass du auch ein Priester bist und dass wir dieselbe Berufung haben wie die Priester im Alten Testament. Du kannst gerade mal den ersten Bibelvers zeigen. In Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, da schreibt Johannes, denn du, Jesus, bist geschlachtet worden, könnte sagen, getötet, gekreuzigt, und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf der Erde. Also dieses Bild von Priestertum ist nicht ein altes, beendetes Konzept, sondern Johannes schreibt jetzt, dass wir auch im neuen Bund, in dem wir erleben dürfen, auch Priester sind. Das Priestertum hat sich verändert, da werden wir drüber sprechen, aber wir sind Priester, die vor Gott stehen oder letzten Endes Gott repräsentieren und Gott dienen hier, heißt es, auf der Erde. Wir haben ein Priesteramt hier auf der Erde, was wir ausführen dürfen. Und die Stiftshütte, wie gesagt, ist ein Bild dafür, was uns hilft, das zu verstehen, was es heißt, sich auf die Begegnung mit Gott vorzubereiten. Und wenn du das ein bisschen näher mal mit der Stiftshütte lesen willst, heute Nachmittag, setz dich in deinen Garten, in die Sonne und öffne mal das zweite Buch Mose. Da wird nämlich der ganze Aufbau der Stiftshütte beschrieben, Kapitel 25, 26 und der Anfang von Kapitel 30. Da wird die Stiftshütte erklärt und beschrieben. Und was ist diese Stiftshütte überhaupt? Du kannst mal einmal weiterklicken, Dirk. Oder ich hole mir mal den Präsenter, gell? Dann bin ich ja ein bisschen unabhängig. Schaut euch mal an, das war die Stiftshütte. Ein faszinierendes Ding, ein mobiler Tempel quasi, der mit dem Volk durch die Wüste gezogen ist, 40 Jahre lang. Und dieses Teil hatte hier außen so einen, einfach so einen Zaun, weil es war ein heiliger Bereich, da durfte keiner reingehen. Du als Normalo wie ich, wir hatten keinen Zugang zur Stiftshütte, sondern nur die Leviten und vor allem die Priester hatten eine starke Aufgabe. Genau, und dann gab es so einen anderen Bereich innen drin, also hier, das war der Vorhof. Und dieses Ding hier, das war das Heiligtum mit dem Allerheiligsten drin. Du kannst mal, ich klicke selber, das ist quasi dieser Kasten. Und das war das Heiligtum, da durften nur die Priester rein. Und ganz da hinten, also es gab hier einen Vorhang vorne ins Heiligtum. Dann gab es hier verschiedene Gegenstände, über die werden wir sprechen. Und dann gab es hier nochmal einen Vorhang, einen dritten Vorhang. Und der führte in das Allerheiligste. Da durfte nur der hohe Priester, eine Person vom ganzen Volk Israel, einmal im Jahr rein, um Gott zu begegnen. Und ich möchte euch, ich habe es hier so ein bisschen als Grafik da, heute Morgen ein bisschen mit hineinnehmen. Und wie gesagt, die Parallele schaffen, was heißt das für uns jetzt heute, als neutestamentliche Priester? Also wenn der Priester, machen wir mal hier hin, wenn der Priester sich auf den Weg machte, um seinen Dienst zu tun in der Stiftshütte, da war das Erste, auf das er hier getroffen ist, ich habe es ja auch hier geschrieben, glaube ich, genau, nee. Also das Erste, genau, schaut mal kurz hier, ich habe es jetzt hier hingelegt, für euch zu mitnehmen, da ist es auch beschriftet, für eure Bibel, da könnt ihr auch spiegeln. Das Erste war hier dieser Vorhang. Und wisst ihr, dieser Vorhang, der war in Rot und in Blau. Und dieser Vorhang, der war die Einladung Gottes. Hier der Zaun drumherum, hat man vorher gesehen, der war einfach so beige, der war langweilig. Aber dieser Vorhang, der hat geleuchtet, der war aus ganz edlen Stoffen in Rot und in Blau. Und dieser Vorhang war wie eine Einladung. Das hat richtig geleuchtet. Und wenn der Priester sich aufgemacht hat in die Gegenwart Gottes, dann hat er diesen Vorhang gesehen und hat gesehen, hey, ich bin eingeladen. Das ist, war richtig eine Einladung, diesen Vorhang zu sehen. Eine Einladung, wo Gott sagt, hey, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben und ich möchte dir begegnen. Und ich habe schon gesagt, die Priester waren ja exklusiv und die Leviten, sie durften in die Stiftshütte gehen und sonst keiner. Aber wir leben ja im Neuen Bund und wir haben gelesen, der Neue Bund, da sind wir auch Priester. Und deswegen, an was erinnert uns dieser Vorhang eigentlich genau an dasselbe? Es ist eine Einladung an dich, an mich, an uns Gläubige. Gott möchte dir begegnen. Gott lädt dich ein, Gott freut sich auf dich. Dieser Vorhang ist eine Einladung Gottes, wo Gott sagt, ich freue mich auf die Begegnung, auf die Gemeinschaft mit dir. Und wisst ihr, ich habe euch das so ausgedruckt, vielleicht könnt ihr das so auch in eure Bibel legen als Lesezeichen. Und wenn ihr morgens eure Bibel aufschlagt, dann denkt an den Vorhang und wisst, Gott wartet schon auf mich. Gott freut sich auf die Begegnung, dieser Vorhang, diese Einladung. Gott spricht zu mir und sagt, hey, du bist willkommen, ich freue mich auf dich. Und der Priester ging dann durch den Vorhang und das Erste, an das er trat, war dieser Brandopferaltar. Der Brandopferaltar, der war damals, oder die Aufgabe des Priesters war, als er dann vor den Altar trat, zu opfern. Und zwar hat er geopfert für die Sünde, seine eigene Sünde und für die Sünde des Volkes. Also ihm war bewusst, wenn ich mich aufmache, um Gott zu begegnen, muss ich erstmal eigentlich meine Sünde vor Gott bereinigen. Sonst bin ich gar nicht würdig, ihm zu begegnen. Und er hat dann dort geopfert für sich und für die Schuld des Volkes. Und das Geniale ist, wir als neutestamentliche Priester, wir bringen keine Opfer mehr dar, sondern für uns ist der Altar ein Ort der Dankbarkeit. Wir kommen vor Gott, zu Gott mit Dankbarkeit, indem wir nämlich auf dieses Opfer schauen, was Jesus vollbracht hat. Wir leben in der Zeit nach Golgatha, nach Jesu Tod und Auferstehung und nicht mehr davor. Und deswegen wir können Gott auf Gott zugehen und Gott sagen, Gott, danke für das Kreuz, Jesus. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du meine Schuld schon am Kreuz gesühnt hast. Und deswegen darf ich mich auf Gott zubewegen, in dem Wissen, meine Schuld ist vergeben. Also der Opferaltar ist für uns eigentlich ein Altar, wo wir Gott danken für das vollbrachte Opfer am Kreuz. Und das nächste dann, wenn der Priester dann am Altar vorbeiging, wenn er geopfert hatte, dann kam er zu diesem Waschbecken. Und das Waschbecken, was hat der Priester gemacht? Was denkt er so nach dem Opfern? Was macht man dann so? Ja, Monika wäscht schon sich die Hände. Genau, er hat sich gewaschen, er hat seine Hände gereinigt vom Blut, vom Fett, von all diesen Dingen, vom Opfern. Und er hat sich gereinigt, um sich vorzubereiten für die Begegnung dann oder für den Weg ins Heiligtum hinein. Ins Heiligtum, da wollte man sauber und rein hineintreten. Und genau das hat der Priester dann gemacht, so als zweiten Schritt, dass er sich reingewaschen hat. Und wisst ihr, für uns steht dieses Waschbecken symbolisch für die tägliche Buße. Wir wissen, Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben und hat ein für alle Mal für alles bezahlt, aber trotzdem ist es wichtig, dass wir immer wieder unsere Sünden zu Gott bringen und auch wenn wir in seine Gegenwart kommen, dass wir da Dinge klären und ausräumen, die einfach zwischen Gott und uns stehen. Und ich möchte was vorlesen aus dem Johannesevangelium. Wir hatten das vor kurzem auch als Thema an Ostern, und zwar die Fußwaschung. Weil die Fußwaschung, da gibt Jesus uns ein gutes Bild dafür. Diese Spannung zwischen Jesus hat unsere Sünden getragen und trotzdem sündigen wir ja doch immer wieder noch. Und zwar heißt es da in Johannes 13, Vers 5 ist es, glaube ich, genau, 5 bis 10, da heißt es, mal wieder ins Licht, ich sehe so schlecht. Genau, hier. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen
und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Warum? Genau, weil Jesus war noch nicht am Kreuz, er hat es nicht verstanden. Aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein, er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Genau, Jesus hat hier die Geschichte, oder wir lesen hier die Geschichte von der Fußwaschung. Und interessant ist, Jesus sagt, wenn du gebadet hast und du gehst zu deinem Nachbar zu Besuch, zu Sammy hier, da laufe ich so über die dreckige Straße, der nicht so asphaltierte Wege wie heute, dann werden deine Füße dreckig, du hast Staub angesammelt und deswegen das Erste, was du machst, wenn du in ein Haus eintrittst, ist, da kommt der Diener und wäscht dir die Füße. Aber du stinkst nicht, du bist nicht verschwitzt, du hast ein Bad genommen, du bist rein. Und Jesus bringt genau dieses Beispiel hier. Wenn wir zu Jesus kommen, dann sind wir reingewaschen, wir sind gebadet, wir sind rein in Gottes Augen. Und trotzdem machen wir uns immer wieder die Füße ein bisschen dreckig im Alltag. Aber deswegen brauchen wir nicht die komplette Waschung, sondern in Jesus haben wir Vergebung. Und deswegen treten wir an den Altar mit Dankbarkeit. Und doch ist es gut, wenn wir in die Gegenwart Gottes gehen, dass wir sagen, gibt es Dinge, die ich einfach erstmal mit Gott klären muss, wo vielleicht ja, Dinge nicht in Ordnung waren in dieser Woche. Und genau das ist dieses Bild von dem Waschbecken. Wenn wir ins Waschbecken kommen, dann klären wir so die kleinen Dinge des Alltags, die zwischen Gott und mir und vielleicht zwischen anderen Menschen stehen. Okay, das war der Bereich so vom Vorhof. Das ist alles noch so Vorbereitung. Und jetzt begegnet, oder jetzt geht der Priester weiter. Er möchte ins Heiligtum eintreten. Und wenn er jetzt in dieses Heiligtum hineintritt, wie gesagt, das ist der Bereich, da durften nur die Priester rein. Die Leviten, die durften sich auch außen aufenthalten, aber ins Heiligtum durften nur Priester treten. Und das Erste, was der Priester dann macht, er tritt an diesen goldenen Tisch mit den Schaubroten. Das ist sozusagen die vierte Station auf seinem Weg in die Gegenwart Gottes. Und diese Schaubrote, die wurden jeden Tag erneuert. Also sie wurden frisch gebacken und der Priester hat diese 12 Schaubrote erneuert. Und wenn er diese Schaubrote erneuert hat, da wurde er erinnert daran, dass diese 12 Stämme von Gott erwählt sind. Also 12 Fladenbrote standen für die, oder Schaubrote standen für die 12 Stämme Israels. Und der Priester wurde erinnert, wir sind erwählt als Gottes Volk. Wir, diese 12 Stämme, hat Gott erwählt und wir sind sein Eigentumsvolk. Gott hat dieses Volk erwählt, diese 12 Stämme und zu seinem Eigentumsvolk gemacht. Und das Geniale ist, er wusste, wenn wir Gott gehören, dann weiß ich auch, dass Gott mein Versorger und mein Beschützer ist. Gott hat uns angenommen und er schützt uns und er versorgt uns. Und wenn wir jetzt uns so aufmachen in die Gegenwart Gottes und wir treten so an diesen Altar symbolisch mit diesen Schaubroten, wisst ihr, was Gott dann sagt? Oder für was das steht? Für deine Identität. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Gott hat dich erwählt. Du gehörst zu seiner Familie. Du bist ein Auserwählter. Und das ist so wichtig, wenn wir uns aufmachen in die Gegenwart Gottes, dass wir uns bewusst machen, hey, wer bin ich eigentlich? Wir kommen zu Gott nicht als irgendwelche Sklaven, als irgendwelche Diener, als irgendwelche unwürdigen Menschen, sondern wir kommen als seine Kinder, reingewaschen durch das Blut Jesu, versöhnt mit Gott, eingeladen durch den Vorhang und Gott möchte dir begegnen und sagt, hey, du bist mein, du bist wertvoll, du bist würdig, dich habe ich erwählt, du gehörst zu mir. Und wisst ihr, wie wichtig das so ist, merke ich auch für meinen Alltag oft. So oft ist mir gar nicht bewusst, meine Stellung in Christus, wer ich eigentlich bin, als Tochter, als Sohn.
Und ich wünsche mir, wenn ihr dieses Kart euch immer wieder anschaut, dass ihr sagt, ja, ich mache mir heute Morgen bewusst, hey, wer bin ich eigentlich? Ihr kennt dieses Lied, weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Ich bin Gottes geliebtes Kind, ich bin erwählt, ich bin sein Sohn. Und es ist so wichtig, dass wir uns diese Identität immer wieder neu bewusst machen, wer wir in Jesus sind. Und in diese Identität auch zu ihm gehen, nicht als Sklaven, nicht als Bettler, als Fremde, sondern als seine Kinder. Wenn meine Kinder zu mir kommen und was von mir wollen, dann nehme ich das ernst, weil es sind meine Kinder und ich weiß, ich habe ein Mandat für sie zu sorgen und für sie da zu sein. Ja, der nächste Schritt, der Priester geht noch eins weiter und zwar jetzt tritt er an die Menora. Die Menora, dieses siebenarmige Leuchter, der stand auch in diesem Heiligtum. Und wisst ihr, an was er das Volk oder den Priester erinnerte? An die beständige Gegenwart Gottes. Diese Flammen, diese sieben Flammen haben immer gebrannt und dieses Licht, wir haben es vorher gesungen, Gott ging dem Volk voran in der Feuersäule. Mose begegnet, Gott begegnet Mose am Dornbusch im Feuer. Licht ist immer Zeichen auch für die Gegenwart Gottes. Feuer ist ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Und diese Menora hat den Priester daran erinnert, Gott ist da. Er ist da. Er ist bei seinem Volk. Er ist in seiner Mitte. Und dieses Licht war auch so ein Symbol dafür, ich führe euch den richtigen Weg. Ich bin der, der euch vorangeht, der euch den Weg führt und der euch, der bei euch ist. Was bedeutet das jetzt für dich und für mich persönlich als Priester im Neuen Bund? Wofür steht das Öl in der Bibel? Für den Heiligen Geist, genau. Das Bild wird ganz oft als Symbol für den Heiligen Geist benutzt. Wir sind gesalbt, ne, mit dem Heiligen Geist. Und viele Worte, die Bildsprache in der Bibel, auch im Neuen Testament ist ganz stark, die Salbung mit dem Heiligen Geist, ne, oder auch mit den Jungfrauen, die das Öl mitnehmen als Zeichen für den Heiligen Geist. Also das Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und wenn wir uns aufmachen in die Gegenwart Gottes, dann dürfen wir uns daran erinnern, der Heilige Geist lebt in uns. Das ist Pfingsten. Gott kommt und nimmt Wohnung in uns. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Das zum einen, also Gott, er wohnt in dir, er ist in dir. Und das zweite ist, die Aufgabe des Priesters war, diese Gefäße da unten, da war Olivenöl drin, reines Olivenöl. Und die musste er jeden Tag befüllen, dass die Flamme nie ausgeht. Und das erinnert uns daran, auch wir, also diese Menora, das war hier oben, das waren so Glasgefäße, oder halt Gefäße, weiß ich, damals waren die wahrscheinlich aus Glas, aber es waren so Gefäße und da waren Docht drin. Und da war einfach Öl drin, so wie wir heute auch diese Ölfackeln haben und so. Da war einfach das Öl drin und der Docht, ne? Und das hat er jeden Tag, wenn er reinging, hat er dieses Öl nachgefüllt. Und das steht für uns, dass wir immer wieder neu auch diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist brauchen. Wir haben da auch an Pfingsten davon gehört. Wir brauchen immer wieder neu diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und Gott lädt uns ein, wenn wir uns aufmachen, ihm zu begegnen. Hey, lass dich erfüllen. Lass dich neu erfüllen mit dem Heiligen Geist. Paulus schreibt im Epheser 5, Vers 18, lasst euch immer wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllen. Und mir hilft dieses Symbol enorm, dass ich weiß, ich habe den Heiligen Geist in mir und dennoch darf ich immer wieder neu erfüllt und erfrischt werden mit seiner Gegenwart. Und die letzte Station im Heiligtum war dann diese Station vor dem Räucheraltar. Und der Räucheraltar, der Priester, also ging an diesen Räucheraltar mit Weihrauch und hat dort so ein Weihrauchopfer gebracht. Ich weiß nicht, wer das euch schon mal gesehen hat, also in unseren Freikirchen ist das nicht so normal, aber auch in der katholischen Kirche und vor allem in der orthodoxen Kirche, die laufen immer auch mit solchen Weihrauchspendern, wie man die Dinger auch nennt, weiß nicht, Laternen rum. Und wisst ihr, das ist Symbolik aus dem Alten Testament, weil dieser Rauch war ein Symbol dafür, dass die Gebete zu Gott aufsteigen. Also wenn er dann dort an dem Räucheraltar diesen Weihrauch geopfert hat und auch gebetet hat, dann hat er es förmlich gesehen, wie diese Gebete zum Himmel aufsteigen, dass sie bei Gott ankommen, dass Gott ihn hört und dass Gott das wahrnimmt. Und in Offenbarung 5, Vers 8, da wird nämlich genau dasselbe von Johannes wieder erwähnt. Und der sagt hier, und als er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm, also vor Jesus, nieder. Und jetzt heißt es, und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale von Räucherwerk oder von Weihrauch. Und da heißt es, das sind die Gebete der Heiligen. Also wir haben dieses Bild vom Himmel, und da ist es so, dass die Engel mit Schalen vor Gott treten, wo dieser Weihrauch aufsteigt zu Gott, vor seinem Thron. Und Johannes sagt, das sind die Gebete der Heiligen. Und genau das hat der Priester gemacht auf dem Altar. Er hat gebetet, er hat Gott angebetet. Und es war so die letzte Station für ihn, wo er sich auf die Gegenwart Gottes vorbereitet hat. Also hier nochmal, lasst uns ganz kurz nochmal zurückschauen. Wofür steht der Altar? Der Altar steht für?
Für die Gebete.
Ja, oder sorry, ich habe eins vergessen. Wir fangen an. Der Vorhang. Der Vorhang ist die Einladung Gottes. Gott lädt dich ein in seine Gegenwart. Und der Altar ist der Ort des Dankes, wo wir Gott danken für das Opfer, was Jesus gebracht hat. Das Waschbecken ist der Ort, wo wir unsere Sünden mit Gott bereinigen, wo wir Dinge klären, wo wir uns waschen von der täglichen Schuld. Dann haben wir die Schaubrote, wo wir uns bewusst machen, welche Identität wir haben als Kinder Gottes. Und die Menora, wie gesagt, ist das Zeichen, Gott lebt jetzt in uns durch den Heiligen Geist. Und auch wir dürfen immer wieder neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und dann als letztes treten wir vor diesen Rauchopferaltar, wo wir Gott danken und ihn anbeten und unsere Gebete einfach als Lobpreis vor ihm aufsteigen. Und jetzt kommt eigentlich der spannende Moment, das Allerheiligste. Ihr seht, es ist dieser letzte Bereich hier, das Allerheiligste, auch mit einem Vorhang abgetrennt. Und das war jetzt alles erstmal Vorbereitung des Priesters auf das Hineintreten in das Allerheiligste. Und wisst ihr, im Allerheiligsten war die Bundeslade, das war diese goldene Kiste an zwei Stangen, in der sie transportiert wurde. Und die Bundeslade war ein Symbol für die Gegenwart Gottes, für die Anwesenheit Gottes. Und der Hohepriester, ich habe es vorher gesagt, der durfte nur einmal im Jahr durfte er da hineintreten. Nur einmal im Jahr, und zwar an dem Yom Kippur, an diesem Versöhnungstag, da hat das Volk gefeiert, Gott hat sich mit uns versöhnt, er hat unsere Opfer angenommen und unsere Schuld ist bedeckt. Gott sieht sie nicht mehr an. Und wir im neuen Bund, und das ist jetzt so der geniale Unterschied, das ist der große Unterschied, hey, du und ich, wir haben jeden Tag Zugang zu diesem Heiligtum, ins Allerheiligste. Wir können jeden Tag direkt in die Gegenwart Gottes hineintreten. Sammy, du darfst schon mal nach vorne kommen. Und wisst ihr, das ist so eine geniale Zusage, so eine Verheißung. Die Einladung Gottes gilt für jeden Tag. Gott möchte dir jeden Tag begegnen, dass du hineinkommst in seine Gegenwart. Und ich möchte euch ganz kurz noch zum Schluss erklären, was war denn eigentlich in dieser Bundeslade drin? Wer von euch weiß, welche Gegenstände das Volk immer mit sich mitgetragen hat in dieser Bundeslade? Es waren drei Dinge, wer weiß es? Sammy sagt es, genau, ich gehe mal eins weiter. Genau, das erste waren diese zwei Tafeln von Mose, wo die 10 Gebote drauf waren. Und wisst ihr, auch uns heute, also es war damals der Bundesvertrag des Volkes mit Gott, und auch uns sollte es heute erinnern, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, dann haben wir einen Bund mit Gott geschlossen. Und wir machen das auf Grundlage von dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist wirklich die Grundlage, auf der wir Gemeinschaft mit Gott leben und wo wir auch in die Gegenwart Gottes kommen können. Und deswegen wollen wir auch Gottes Wort so ehren und sein Wort ehren, weil das wirklich auch die Grundlage ist, auf der wir Gott ja nahe kommen. Und das zweite war der Stab von Aaron. Als der Stamm Aaron berufen wurde für diese Aufgabe des Priesterdienstes, es war eine interessante Geschichte, könnt ihr mal nachlesen, ich will es nur ganz kurz sagen. Also ein Vertreter von jedem der 12 Stämme hat einen Stab bekommen. Und dann wurden die Stäbe dann hineingelegt in das Heiligtum. Und am nächsten Tag ist der Priester rein und hat die Stäbe wieder rausgeholt. Und einer dieser Stäbe hat angefangen zu blühen und hat sogar, glaube ich, eine Mandelfrucht getragen. Und es war der Stab, wo der Stamm Aaron drauf stand. Und so hat Gott bestimmt, dass dieses Volk, dieser Stamm aus dem Volk, diese besondere Aufgabe, dieses Privileg bekommt, am Heiligtum zu dienen. Und dieser Stab war drin als Zeichen der Erwählung zum Priesterdienst. Und wenn wir uns aufmachen, die Gegenwart Gottes, dann dürfen wir uns daran erinnern, du und ich als Kinder Gottes sind erwählt, Priester zu sein und Gott zu begegnen als Priester. Und als Priester haben wir wirklich dieses Privileg und auch diese Autorität von Gott, ihm nahe zu kommen. Und das Letzte, was dort drin war, war ein Krug mit Manna. Manna war Brot vom Himmel, was jeden Tag geregnet ist vom Himmel, wo das Volk 40 Jahre in der Wüste versorgt wurde. Ihr wisst selber, da gab es kein Aldi, kein Lidl oder irgendwie Amazon, die einem was bringt, sondern die waren da in der Wüste und eigentlich gab es nichts zu essen. Und Gott hat das Volk versorgt, jeden Tag mit diesem frischen Manna, mit diesem Brot. Und das haben sie dann in diesem Krug in der Bundeslage gelagert, um sich immer daran zu erinnern, Gott ist mein Versorger. Gott ist der, der mich sieht, die Quelle meines Lebens, alles, was ich brauche, darf ich von ihm empfangen. Und ich dachte irgendwie, das ist ein ganz cooles Bild, so was uns ja helfen kann, auch dir helfen kann, wenn du dich aufmachst, wenn du morgens deine Bibel öffnest und sagst, hey, ich will Gott begegnen, ich will eigentlich eine Begegnung mit ihm, ich will nicht nur Informationen, sondern ich will ihm begegnen, dann kannst du diese Karte dir zur Hand nehmen und dich so Schritt für Schritt vorzubereiten. Wisst ihr, weil manchmal, und mir geht es aus, wir vergessen, Gott ist so heilig. Ich meine, er ist so heilig, dass er einmal im Jahr der Hohepriester rein durfte, nachdem er alle diese Waschungen, Opfer und Sachen gemacht hat. Und dann haben sie ihm eine Schnur, so eine Leash, ans Bein gebunden, weil sie wussten nicht, ob er wieder rauskommt, weil wenn er unwürdig da reingetreten wäre, wäre er tot umgefallen. Da hätten sie nichts rausziehen können. Die Gegenwart Gottes und die Heiligkeit Gottes ist für uns so, so fern. Aber ich wünsche mir selber auch, da noch mehr Zugang zu bekommen und zu verstehen, wenn wir uns Gott nahen wollen, dann ist es wichtig, dass wir uns gut vorbereiten. Nicht mit Angst, sondern mit Kühnheit, in dem Glauben, was Jesus getan hat, und doch mit Respekt und Ehrfurcht. Und ich liebe diesen Vers im Hebräerbrief, da heißt es, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Gott der Gnade. Und das ist unser Gott. Wir haben einen Gott voller Gnade, der uns einlädt und der mit uns Gemeinschaft haben möchte. Und mit Freimütigkeit, aber auch mit Ehrfurcht dürfen wir uns aufmachen, diesem Gott zu begegnen. Und ich möchte euch jetzt mal ganz praktisch damit hineinnehmen. Lasst uns alle mal aufstehen.